Ich möchte mit einem neuen Thema anfangen. Keine Ahnung, wie lange das geht. Das sehen wir dann noch. Es ist ja so, wir haben ja, jetzt bald drei vierte Jahre immer mehr so interessante Sachen und haben wirklich auch irgendwie so Würdigungen, die wir nicht unbedingt immer haben. Der Geist wirklich sich entschieden hat, bei uns ein bisschen hineinzuschauen. Ich sage das dem bewusst jetzt ein bisschen so. Jetzt sind wir gesagt, haben, wir wollen, dass er kommt. Und ich möchte wirklich ein zum Thema Heiliger Geist reden. Die ganze aufgeschrieben, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich schlussendlich wieder erzähle als heute. Wir versuchen ja, das Geistgefühl zu machen, wirklich. es ist mir aufgefallen, ich habe, glaube ich, korrigiere mich, ich habe gar nicht zu diesem Thema wirklich geredet. Zum Heiligen Geist selber. Zum Thema Geistesgabe, Giftmix und so weiter schon. Aber zum Thema Heiligen Geist, in dem Sinn, glaube ich, noch gar nicht. Und irgendwie ist das noch so ein bisschen schade. Beziehungsweise, der Heilige Geist kommt viel vor. In der letzten Jahr, bin ich schon froh darum. Und wir sind Anfang des Jahres angefragt worden, dann ist für im Stand-up, ob wir davon reden. Zum Thema Heiliger Geist. Und klar, logisch, absolut nie überlegt, sondern gerade ja gesagt. Und das war eben letzten Sonntag. Und der Abend war doch, würde ich sagen, sehr interessant gewesen. Ich denke ganz speziell auch für die Landeskirche auch. Von dem her, der Heilige Geist hat entschieden mitzumachen. Wirklich. Es war ganz, ganz interessant, ganz spannend gewesen. Sehr intensiv und ich denke auch mit nachhaltigen Auswirkungen für ganz viele Menschen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was alles noch daraus wird. Der Geist Gottes hat entschieden, den Platz, den er bekommen hat, zu nehmen. Und ich merke, wir sind ja schon ein Zeitchen dran, Platz zu schaffen. Und ich merke, ich will wirklich Platz schaffen. Noch mehr Platz schaffen. Und ich bin sehr stark motiviert worden durch Leslie Kiegel, sowohl in der letzten Konferenz über Pastoren, im Pastorenwochenende, wo er sagt, hey, ich sehe meinen Auftrag, den Heiligen Geist zurückzubringen in die Gemeinde. Und darum habe ich mich entschieden, dass ich wirklich zu dem Thema Heiliger Geist wirklich einiges verlieren will, was die Bibel dazu sagt. Und die Bibel verliert ganz viel zu diesem Thema. Und ich würde sagen, das ist eigentlich nicht ein Thema, sondern das ist eine Person. Ganz wichtig. Es ist nicht einfach so ein bisschen ein Geist, sondern der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist ist ein Teil von Gott. Und es hat mich schon vor längerer Zeit mal betrübt, als ich da in einer wirklich guten Thomson-Studie-Bibel mal im Kettenverzeichnis so ein bisschen geschaut habe, was dort ist. Und es hat ein paar Sachen drin, die mir ganz klar zeigen, welcher Prägung die Autoren von der Thomson-Studie-Bibel unterliegen zum Thema Heiliger Geist. Es hat für mich zwei absolut offensichtliche Merkmale gehabt, die mir zeigt, dass sie nicht unbedingt solche sind, die sich in dem Sinn als Pfingstler sehen. Und das Thema Heiliger Geist immer wieder mit sich herumtragen. Das eine ist, wir haben einen dreieinigen Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Über Gott ist eine grosse Überschrift drin, über Jesus Christus ist auch eine grosse Überschrift drin, über Heiliger Geist ist nicht so eine grosse Überschrift drin. Und unter anderem war eines von diesen interessanten Unterkapitel gewesen, Christen der frühen Gemeinde wurden damit getauft. Und ist für mich auch wieder ein interessantes Zeichen, um zu sagen, warum nur die von der frühen Gemeinde? Hat sich irgendetwas geändert? Okay. Darum, ich liebe die Bibel ja also wirklich gerne, das ist mir einfach aufgestossen. Von dem her. Aber wir wissen, jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine Prägungen und hat mehr oder weniger viel mit ihm erlebt oder gut erlebt. Ich würde euch wirklich mal so am Anfang so ein bisschen zum Thema Heiliger Geist so ein bisschen schauen, wer ist der Heilige Geist überhaupt? Und der Heilige Geist, wenn wir die Bibel für anfangen lesen, ganz am Anfang der Bibel kommt er sehr, sehr schnell vor. Es ist also nicht jemand, der spät auf der Bildfläche erscheint, sondern es heisst so, am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Zweiter Vers kommt er vor. Und das letzte Mal, wo er vorkommt, ist Offenbarung 22,17. Das ist also relativ weit hinter. Nein, es ist sehr weit hinter. Es sind vor allem die letzten Versen der Bibel. Und dort heisst es, denn der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, sprechen, komm und komm herzu und nimm von dem Wasser des Lebens. Oder von dem her. Und von dem her ist der Geist Gottes, oder der Heilige Geist, oder der Geist vom Herrn, wie er auch genannt wird, eine Person, die sehr, sehr früh da war und sehr, sehr lange wird da sein. Genau gleich haben wir Gott nämlich auch, Jesus Christus auch. Und der Geist Gottes ist ein Teil von Gott und ist ein. Und ich merke, das ist, ich glaube, vielleicht uns zu, ich glaube, wir sind von der zentralen Bedeutung vom Geist Gottes in der Bibel und in unserem Leben überhaupt nicht bewusst. Das ist nicht ein Vorwurf, das ist eine Feststellung, weil ich merke, ich bin doch schon lange Christ. Lang. Das ist ja so. Und der Geist Gottes hat in dem Sinn viel zu wenig Gewicht. Erst in den letzten paar Jahren hat er wirklich Gewicht bekommen. Und ich merke, das ist gut so. Weil der Geist Gottes macht ganze Haufen Sachen in unserem Leben. Und ich will eigentlich nicht speziell jetzt mal grundsätzlich auf sein Werk eingehen. Die Liste ist sehr lang und ich denke, das werden wir wirklich noch einmal ausführlicher anschauen. Es ist ganz interessant mit Matthias. Der Matthias ist ja auch dort dran, auch letzte, immer wieder mit diesem Thema. Und hat mir von einem Buch verzogen, gelesen hat. Und dort ist mir aufgefallen und gesagt, der Geist Gottes gibt es in drei Stufen im Leben von einem Menschen. Zuerst ist mal, wenn er um uns herum ist. Da ist er zwar noch nicht in unserem Leben, aber er ist auf einmal um uns herum. Und es ist so, und das ist ganz wichtig, der Geist Gottes, oder der Heilige Geist, ist der, der dazu führt, dass wir erkennen können, dass wir Jesus Christus nötig haben. Niemand und nichts anderes. Der Heilige Geist ist der Schlüssel. Ist die Schlüsselperson, für das wir überhaupt das Leben mit Gott und Jesus Christus können anfangen. Ohne Heiligen Geist gibt es nichts. Es ist nicht irgendein weiser, vernünftiger Mensch, der zu dem Schluss kommt, das muss der Geist Gottes jedem Einzelnen das offenbaren. Und wenn der Geist Gottes nicht offenbart, gibt es nichts, was offenbart. Einzig und allein Geist Gottes offenbart das und hat schlussendlich ganz am Anfang in unserem Glaubensleben das erste Mal eine Tür aufgetan. Und zwar die, dass wir erkannt haben, dass wir Jesus Christus Herr und Heiland nötig haben und die Entscheidung getroffen haben. Und der Geist Gottes ist der, der das bewirkt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn wir vom Geist gefüllt werden. Das ist nicht das Gleiche, wie sich für Jesus Christus, den Herrn, Heiland und Gott als Vater entscheiden. Das ist etwas anderes. Das ist dann, wenn wir merken, dass die Herrschaft vom Geist Gottes etwas ist, was wir unbedingt nötig haben in unserem Leben. Etwas ist, was in unserem Leben gebraucht wird, damit wirklich Veränderung stattfindet in unserem Leben. Mehr und mehr. Und das Interessante ist, dass die Erfüllung oder die Taufe mit dem Heiligen Geist, wie sie immer in der Bibel genannt wird, und übrigens etwas ganz Biblisches, total korrekt ist und nicht irgendetwas Schräges, sage das jetzt einfach so, weil wir jetzt einen Hintergrund haben, wo das nicht ganz so klar und deutlich gesagt worden ist, dass da auf dem Heiligen Geist etwas ist, wo Christen gebraucht haben, für das, was sie gemacht haben, für ihr Leben. Und das ist mir ganz spannend, das ist mir wirklich aufgefallen, als er es gesagt hat, ist mir wirklich, sind wir x Bibelstellen und x Personen sind gekommen. Es gibt nachher noch eine dritte Stufe Heiliger Geist in unserem Leben, das ist dort, wo der Geist Gottes wirklich auf uns kommt. Und das Spannende ist, und das ist das, was mich so ganz interessant dünkt, Jesus Christus hat von Anfang an den Geist Gottes gehabt. Ich glaube, da müssen wir nicht zweifeln dran. Das war ganz klar. Und er hat bis 30 unter Geister gefüllt gelebt. Sonst hätte er nicht können bestehen können. Die Art und Weise, wie er es gemacht hat. Aber er ist dann wirksam geworden, wo der Geist Gottes aufgekommen ist. Bei seiner Taufe. Und das wird mir ganz etwas Interessantes und Wichtiges. Und ich merke für mich, nicht nur für mich, sondern für alle, wenn wir wirksam sein in unserem Auftrag, dann muss der Geist Gottes auf uns kommen. Und das Interessante ist, wenn ich das anschaue, das heisst, der Geist Gottes, der Geist des Herrn, kam auf. Und im Alten Testament ist das viel vorgekommen. Es gibt ganz, ganz viele Stellen, das heisst, der Geist Gottes kam auf Gideon, auf Simson, auf Jephtha, auf Saul, auf David, Salomo. Verschiedene andere Propheten, die zum Teil die Könige korrigiert haben, der Geist Gottes kam ja auf ihn und er weissagte, oder? Und dort, wo der Geist Gottes auf die Menschen gekommen ist, haben sie im Auftrag Gottes anfangen zu wirken. Und ich merke,
da ist schon noch etwas drin. Und
dort haben wir, eben, denke ich, auch etwas, wo für mich auch etwas ist, was ich merke, wo wir alle zusammen dran zu tun haben, mal zu schauen, wie viel Geist Gottes ist überhaupt in meinem Leben. Und der Geist Gottes ist der absolute Schlüssel zum Verständnis vom Wort Gottes. Es gibt niemand anderes, der uns das Wort Gottes auslegt. Es gibt niemand anderes, der uns Zeugnis gibt davon, wer der Vater wirklich ist, also allein der Geist Gottes. Der Paulus schreibt das so gut ausführlich im 1. Korinther 2, wo er das erklärt und sagt, hey, wer weiss, dass ein Mensch ist, als der Geist vom Menschen allein? Und wer weiss, dass Gott ist, als Gottes Geist allein? Und Gottes Geist ist der, der uns im Geist Zeugnis gibt und uns offenbart, wer Gott ist. Und das ist einer von seinen ganz grossen Aufträgen, seine ganz grossen Wirkungen, die er macht. Der Heilige Geist ist dort der, der in unserem Leben schlussendlich alle Offenbarungen schenkt, die wir überhaupt haben. Und dazu gibt es ganz eine interessante Stelle wegen dem Wirken vom Geist Gottes, um zu erkennen, wer was ist. Und zwar Johannes 6 ist so die Situation, wo Jesus seine Jünger fragt und sagt im Vorfeld, wer sagen die Leute, dass ich bin? Und dann kommen ganz viele interessante Sachen von dem her, oder? Und nachher im Vers 66 vom Kapitel. Und spannend, vielleicht nur als kleine lustig machen zum Thema Geist Gottes und seinem Wirken. Vers 63, der Geist ist der lebendige Macht, das Fleisch ist nichts nütze. Das ist nicht gerade viel. He? Nichts nütze. Nur so. So ein bisschen Relationen. Und im Vers 66 heißt es folgendes. Von da an wandte sich viele Jünger ab von ihm, gingen ihn fort, nicht mehr mit ihm. Weil er irgendwie dort so herausgefordert natürlich von dem her, wo nicht wissen, wer er ist, oder? Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortet ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Denn du hast Wort des Lebens, des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Da dazu die Aussage, das Bekenntnis von Petrus, ist auch in Matthäus niedergeschrieben. Und dort, da kommt die Antwort nachher, du bist Christus, lebendigen Gottes Sohn, Vers 16, 17, und Jesus antwortet, sprach ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben mir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und wie der Geist Gottes. Oder das ist, und da sagt er ihm einfach, was? Das kannst du nur erkennen, wenn der Vater durch den Geist Gottes dir das zeigt. Selber kommst du nicht zu dem Schluss. Oder? Und vorher ist es lustig, jetzt einige sagen, du bist Johannes der Täufer, Elia, Jeremia, einer der grossen Propheten und so weiter, oder? Und dann fragt er, wer denkt ihr, dass ich bin? Und dort ist es ein bisschen kürzer abgeschnitten als dort in Johannes 6. Und die Antwort ist nicht das, wie Jesus selber. Der Vater hat das offenbart. Und wenn wir das dann kombinieren mit dem, was im 1. Korinther 2 heisst, ist ganz klar nur der Geist Gottes, das, was der Vater ist, kann offenbaren. Und der Herr Geist ist also der, der unserem Leben ein Zeugnis gibt, wer der Herr ist und dazu führt, dass wir uns für Jesus Christus entscheiden und nachher auch schlussendlich der ist, der unser Leben wirklich beeinflussen will. Und es ist spannend, der Paulus sagt das so gut in Epheser am Anfang, dort, was darum geht, wo sie gerettet werden, gibt er am Anfang so einen richtigen Begeisterungssturm von sich zum Zusammenhang, was Jesus Christus, der Herr, wirklich alles da hat. Und dort kommt dann der Geist Gottes vor, und zwar der Geist Gottes, wo er hat, die seid versiegelt mit dem Geist Gottes als Unterpfand für eure Erlösung. Das heisst, der Geist Gottes ist der, der unser Herz versiegelt gegenüber der Frage, wer ist unser Herr in unserem Leben? Oder? Und der Geist Gottes ist von dem her schon extrem zentral in unserem Leben, weil es darum geht, zu verstehen, um was es wirklich geht. Der Geist Gottes offenbart uns das. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf etwas anderes Interessantes eingehen, wo auch die zentrale Rolle des Geist Gottes hervorhebt. Es gibt ja die Sünde wie der Heilige Geist. Und die Sünde wie der Heilige Geist ist die einzige Sünde, die nicht vergeben wird. Die einzige. Ich schaue, das gerade finden, weil das ist eine interessante Ausführung, die Jesus dort auch wieder gibt, von dem her. Darum sage ich alle Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Und wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben haben. Wenn aber jemand etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt. Die Sünde wie der Heilige Geist ist nicht vergebbar. Punkt. Was ist jetzt das? Ich denke, es ist ein Thema, wo gewisse Leute wirklich ängstigen. Zum Teil ein bisschen Stress macht. Es ist definitiv etwas, das nicht vergeben wird. Es ist einfach so. Und der Hebräerbriefschreiber tut das ausführen. Im Hebräer, im Kapitel 10, im Kapitel 6, redet er auch zu dieser Thematik und sagt, hey, Hebräer 10 ist das so formuliert dort. Und steht dort dazu folgende Aussage. Denn wenn wir mutwillig sünden, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nur noch das schreckliche Warten auf das Feuer und so weiter und so fort. Oder von dem her, oder? Also, eine wie viel härtere Strafe meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes verunreinigt hält, durch das doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht? Voilà, oder? Und es ist so, und das ist eigentlich nicht so kompliziert. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe vorhin gesagt, der Geist Gottes ist der, der uns zeigt, wer der Herr ist. Und ohne Geist Gottes kommen wir gar keinen Zugang über. Das heisst, wenn wir den Heiligen Geist nicht anerkennen als das, was er ist, wird diese Erkenntnis nicht in unser Leben hineinkommen können. Also werden wir keine Vergebung bekommen können. Weil wir, wenn der Heilige Geist ruft, sagen, das ist nicht wahr, was du sagst. Du bist nicht der, was du sagst, dass du bist. Und durch das sage ich mit dem Heiligen Geist schlicht und ergreifend deine Botschaft. Und somit, das, was du selber bist, ist nicht wahr. Und logischerweise kann das nicht vergeben werden. Weil gar keine Sündenerkenntnis kann kommen. Weil du dem Heiligen Geist sagst, ich will dich nicht hören. Und wenn das nachher in einem Brevbrief aufgeschrieben ist, ist das der Punkt, wo irgendein jemand, nachdem er sich entschieden hat, zum Punkt kommt und sagt, das, was ich damals alles gehört und gelebt und erlebt und gesehen habe, ist alles nicht wahr. Das war nicht der Geist Gottes, sondern irgendetwas anderes. Und somit gibt es keine Vergebung mehr für die Aussage. Somit ist die Sünde wieder ein Heiliger Geist. Das ist mein Verständnis, so wie ich die Bibel verstehe, das ist wichtig. Die ganz klare Ablehnung vom Rufen vom Geist Gottes als der, der mir sagt, du brauchst eine Rettung. Und wenn wir das nicht annehmen wollen, dann gibt es keine Vergebung. Das ist unmöglich. Das ist ganz klar. Geht nicht. Das passiert aber garantiert keinem, der sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Das ist so beruhigend für viele. Ich denke, so ein bisschen Stress. Manchmal habe ich die Sünde wie der Heilige Geist begangen. Das kannst du nicht begehen. Außer du wendest dich ganz konsequent davon ab. Und darum, denke ich, ist es ja interessant, dass doch der Heilige Geist eine absolut zentrale Rolle spielt in unserem Leben. Und eben offensichtlich die einzige Lästerung, die ist gegen ihn, die nicht vergeben werden kann. Oder? Weil wenn wir seine Stimme verschließen, dann haben wir einfach keine Chance. Und zwar null. Und er sagt ja das in Matthäus 12, dort, wo er es beschreibt, Jesus sagt das der Pharisäer, nachdem sie ihn beschuldigt haben, er tue Dämonen mit dem Belzebub austreiben. Der Belzebub ist ein höherer Dämon, stärkerer Dämon. Und sie sagen somit, und das ist ihr Problem, dass der Geist Gottes der Belzebub war. Und anerkennen den Geist Gottes nicht als die Person, die er war. Und somit können sie keine Vergebung empfangen. Also wird ihnen das garantiert nicht vergeben werden. Und ich merke einfach, das Wirken vom Geist Gottes ist extrem vielfältig, extrem breit. Und ich merke, ich will heute gar nicht viel mehr dazu sagen. Werde ich garantiert das Wirken vom Geist Gottes und seinen Namen, wie er heisst, und die x-100 Bibelstellen, die er vorkommt, zum Teil die anschauen in den nächsten paar Wochen. Ich merke einfach, ich möchte heute Abend primär eine Einladung aussprechen. An jeden Einzelnen zum Frage stellen, wo hast du mehr Geist Gottes in deinem Leben? Weil ich merke, das ist die Einladung, die ich selber immer wieder bekommen und ich merke, ich will einfach mehr. Ich will einfach mehr von dem Geist Gottes. Dass der Geist Gottes wirklich in meinem Leben entsprechend Führung übernimmt, entsprechend zu mir rettet. Und mir sagt, was Sache ist. Und wir werden dann sehen, was der Geist Gottes alles macht von dem her. Und mein Geist Gottes für uns einfach mehr wissen, um was es geht. Und wir werden garantiert auch über andere Sachen noch ein bisschen diskutieren, so zum Thema die Frucht vom Geist. Das ist wieder der Gleichgeist übrigens. He. Das ist spannend, für ihr reden von Frucht vom Geist, aber der Platz für den Geist, wo die Frucht soll wirken, ist relativ begrenzt. Dann muss einem zum Teil auch die Frucht vom Geist nicht so gross ist. In gewissen Bereichen, da können wir selber extrem viel dazu tun. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch nicht in Unwissenheit lassen, sagt der Paulus der Korinther im 1. Korinther 12, und das ist das andere. Die Gaben kommen vom Geist Gottes. Und der Geist Gottes ist der, das wirkt. Und wenn wir uns das so ein bisschen anschauen, merken wir, dass der Geist Gottes doch relativ weit verbreitet wirkt, wenn es darum geht, dass Gott sein Werk tun mit uns Menschen. Oder? Von dem her. Und ich merke, es ist wirklich gut für uns, wenn wir verstehen und wissen, was der Geist Gottes alles tut und wer er wirklich ist. Und der Geist Gottes ist ein Teil Gottes, und ich finde, es ist interessant, ich finde so, eine Beschreibung ganz, ganz eine gute zum Thema, wie das zusammen funktioniert, und das ist wieder im 1. Korinther 12, die ersten paar Versen, also genau genommen Vers 4 bis 6, wo der Paulus darüber redet, im Zusammenhang über die Gabe vom Geist, über Jesus verfluchen, wo durch den Geist Gottes redet, das ist absolut unmöglich. Und ganz eine interessante Aussage, aber die schauen wir uns nicht an. Aber es heißt nachher, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott. Das heißt, wir haben einen Geist, einen Herr und einen Gott. Und Jesus Christus ist der Herr, der Messias. Das ist wichtig. Das ist so, wie er deklariert wird. Das heißt, wir haben dort die Beschreibung von, wir haben eins, und es braucht gleich alle drei. Oder? Ohne Gott haben wir keinen Herr, wo Jesus Christus eingesetzt worden ist von ihm, und ohne Geist haben wir weder noch, weil der Geist Gottes gewirkt hat. Für beide. Oder? Darum, da einfach ein Teil, wo man sieht, der Geist Gottes ist wirklich ein Teil von Gott, und ich merke wirklich dadurch, dass es gut wäre, wenn es es gibt, dass man dann während der Anbetung als erste Zeit nehmen und Buße tun darüber, über die Nicht-Anerkennen von der Stellung vom Geist Gottes. Grundsätzlich. Ich weiß nicht, ob das viele betrifft, ob es nur jemanden betrifft, keine Ahnung, aber ich merke, dass es ist, ob der Herr sagt, wenn ihr meinen Geist nicht anerkennt als mein Geist und der Geist, der er ist, dann verpasst ihr etwas ganz Entscheidendes in eurem Leben, und es wird euch nicht möglich sein, das zu machen, was der Herr mit euch machen will. Und das wirkt der Geist Gottes in euch, und wenn ihr den nicht weht, dann habt ihr einfach ein Problem mit dem Ganzen. Und ich merke, die Thematik mehr vom Geist Gottes 2 ist etwas extrem Freisetzendes. Das ist überhaupt nichts Beängstigendes, sondern es setzt frei, es offenbart, und es gibt unserem Leben ganz andere Qualität. Und denke, vor dem muss niemand Angst haben, aber jeder Einzelne ist mit dieser Entscheidung konfrontiert, die er davon will. Mit den entsprechenden Folgen, mit dem entsprechenden Risiko, was dann wird kommen. Wenn ich das die zwei Sachen überlegen, das Ganze am Anfang der Anbetung, und nachher werden wir im Rest der Anbetung das ausnutzen, entsprechend schauen, ob der Geist Gottes einmal mehr bereit ist, sich in unserem Leben zu zeigen. Amen.